Schönen guten Abend. Herzlich willkommen in der Nepal-Pagode im Münchner Westpark. Wir sind am dritten Tag unseres Vollmondfestes vom 29. Juni bis 1. Juli 2012. Und jetzt steht ein Vortrag zum Thema innerer Friede am Programm. Wir haben gerade Sitzmeditation geübt. Die meisten von uns waren da. Sind ruhig gesessen und haben ihren Atem verfolgt. Und wenn wir das so machen und sitzen und unseren Atem spüren, wie er kommt und geht, wie sich der Bauch leicht bewegt, den Atem vielleicht in der Nase spüren und ganz beim Atem sind, dann spüren wir, wie sich so etwas wie Ruhe und Stille einstellt. Etwas, was wir gerne auch nennen inneren Frieden. Das kann ganz schnell kommen. Plötzlich ist er da, innerer Friede. Ruhe, Gelassenheit. Atem geht ein und aus. Ist eigentlich nichts Schwieriges. Und doch das Thema für den ganzen Vortrag. Ja. Warum ist es nicht? Warum? Einerseits ist es einfach. Und wir üben es immer wieder und wir erleben es immer wieder beim Sitzen. Wir erleben es beim Gehen. Ja, gerade wenn wir längere Zeit ruhig gehen und uns ganz konzentrieren auf die Schritte und auf den Atem. Auch dann, diese Gleichförmigkeit hat einfach etwas zutiefst Beruhigendes. Das gibt uns Sicherheit, ja. Das gibt uns Frieden. Das liegt ganz tief in der Natur dieses gleichmäßigen Ablaufs. Ein Schritt mit dem linken Fuß, mit dem rechten Fuß, mit dem linken, mit dem rechten und den Atem spüren. Und wir können das üben beim Sitzen, beim Gehen und wir können das erleben auch, wenn wir wirklich achtsam und konzentriert körperliche Tätigkeiten machen, wie zum Beispiel Gemüse schneiden oder aufkehren oder bügeln oder irgendetwas. Es gibt viele Möglichkeiten. Und jeder, der schon probiert hat, weiß, was dann nach kurzer Zeit passiert. Nach kurzer Zeit des inneren Friedens kommen Gedanken. Oft unerfreuliche. Sein innerer Friede erscheint uns sehr zerbrechlich. Selbst kleinste Kleinigkeiten können ihn innerhalb kürzester Zeit völlig aus den Angeln heben. Wir gehen auf der Straße, einen Schritt mit dem linken, einen mit dem rechten, mit dem linken, mit dem rechten, ein- und ausatmen und ein Hundedreck, eine zerbrochene Bierflasche, der Frieden kann schlagartig vorbei sein. Vor allem, wenn wir reintreten. Ja, das ist die Natur unseres Geistes, dass alle Eindrücke von unserem Unbewussten, von den Tiefen in unserem Unbewussten aufgenommen werden und ich sag mal abgeprüft werden nach dem Motto, ist das jetzt etwas, auf das man reagieren sollte? Ja? Und wir haben viele, viele Muster, nach denen wir gewohnheitsmäßig reagieren. Die sind verschieden bei uns, die sind sehr verschieden. Den einen lässt es völlig kalt, die zerbrochene Bierflasche, und der andere regt sich jedes Mal heftig auf. Ne? Und so ist es mit vielen anderen Dingen. Ja? Jeder hat so seine Muster. Man sagt auch seine Knöpfe, ne? Wenn die gedrückt werden, dann kommt der Ärger. Jeder hat seine Muster, die sind anders. Aber die Muster sind stark. Egal welche wir jetzt haben, sie sind stark. Sie sind eingeübt, oft jahrzehntelang eingeübt. Und wenn dann der äußere Reiz kommt, kommt die Reaktion. Und da können wir uns 100-mal vornehmen, dass wir jetzt ruhig und gelassen unsere Gehmeditation genießen wollen. Ein Schritt mit dem linken Fuß, ein Schritt mit dem rechten Fuß, einatmen, ausatmen. Und doch wird jeder dieser Schlüsselreize, ja, wird wieder die Reaktion auslösen. Das ist das Schwierige. Ist einerseits ganz natürlich, aber andererseits ist das auch eine Aufgabenstellung, mit der es sich lohnt, auseinanderzusetzen. Ich möchte an einer Reihe von Beispielen das ein bisschen näher erläutern. Fangen wir mal an bei einer der einfachsten Situationen, die viele von uns kennen. Und das ist die Schwierigkeit mit dem Warten. Also wir müssen warten. Eine Schlange an der Supermarktkasse. Wir kommen hin, sie ist lang, es ist absehbar, wir werden länger warten müssen. Und es kommt eine gewohnheitsmäßige Reaktion. Ja? Die ist sehr verschieden. Aber es ist irgendeine Form von Ärger, von Zorn, von Zappeligkeit, ja, die dann entsteht. Es ist einerseits sehr leicht nachzuvollziehen, dass die Reaktion in keinster Weise hilfreich ist. Jeglicher Ärger bringt uns da überhaupt nicht weiter. Es geht nicht schneller dadurch. Wir verderben uns nur die Laune, ja, und fühlen uns schlecht dabei. Und doch machen wir es immer wieder. Ja? Weil es einfach ein eingewohntes Muster ist. Und das ist jetzt ganz egal, das Muster gibt es in vielen Varianten. Die einfachste ist die Supermarktkasse, die ist am leichtesten zu verstehen. Aber das Gleiche ist, wenn wir warten müssen an der roten Ampel oder wenn wir warten müssen auf einen Freund. Ist schon schwieriger, weil dann gibt es nämlich einen Schuldigen. Ja? Aber im Grunde ist es immer dasselbe. Wir müssen nun warten und wir können das nicht ertragen. Und das ist eben jetzt ein wichtiger Teil unserer Praxis, diese Muster zu erkennen, zu entlarven und loszuwerden. Der entscheidende Punkt ist dabei schlicht und ergreifendes Entlarven. Weil wenn wir schon mal so weit sind, dass wir sehen, ja, ich habe dieses Muster, ich reagiere wieder so und so, und ich weiß, dass es absolut sinnlos ist. Da bin ich schon einen riesengroßen Schritt weiter. Bleiben wir bei der Supermarktkasse. Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Normalerweise gibt es keine bessere, als einfach zu warten. Manchmal haben wir es vielleicht so eilig, dass wir es probieren. Die Leute fragen, ob wir vor können, so nach dem Motto, ja, ich habe nur zwei Sachen, kann ich vor, ich habe es so eilig, ne? Kann man ja mal probieren. Mag selten eine Situation geben, wo wir so einen wichtigen Termin haben, dass wir uns entscheiden, dass der Einkauf nicht so wichtig ist wie der Termin und dann einfach die Sachen dort lassen und halt gehen und später halt nochmal einkaufen, sag ich. Ne? Kann schon auch, ist auch eine mögliche Reaktion. Selten sinnvoll, aber kann es auch einmal sein. Es gibt verschiedene Arten zu reagieren, aber eins ist definitiv nicht so sinnvoll, sich drüber zu ärgern. Ja? Ja, und wenn wir so weit sind, dann beginnt die eigentliche Übungsarbeit. Nämlich die Übung, dieses Gewohnheitsmuster abzutrainieren und dafür ein neues aufzutrainieren. Ja, weil es sind alles Gewohnheiten. Es ist alles das Prinzip der Gewohnheit. Man sagt ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und das ist schon wahr. Diese Gewohnheitsenergien haben große Kraft. Je öfter wir das schon gemacht haben, je öfter wir durchgelaufen sind durch so eine Situation und gleich reagiert haben, desto stärker ist diese Energie, wieder so zu reagieren. Ja, das ist einfach unsere Natur, so ist es. Und im ersten Schritt wird es also so gehen, dass wir also in die Situation kommen, der Ärger kommt hoch, wir sind so achtsam zu merken, oh, ich muss warten und ärgere mich drüber. Das ist ja genau das, was ich mir abgewöhnen wollte. Ja? So, jetzt ist der nächste Schritt, die andere Reaktion einzuüben. Zu sagen, ja gut, wie mache ich mir das halbwegs erträglich? Ich meine, was kann ich jetzt machen? Wie kann ich die Wartezeit sinnvoll nutzen? Naja, jeder, der meditiert hat, weiß es. Ja, ganz einfach, Meditation im Stehen. Ich atme ein, ich atme aus. Ich genieße das Stehen. Achte auf die Körperhaltung. Stehe bequem, genieße es. Ja, irgendwann komme ich dran. Ne? Ja, das ist das neue Gewohnheitsmuster. Ist nicht besonders originell, es ist klar, das ergibt sich eigentlich in unserer Tradition so. Ne? Ja, Natürlich ist der Ärger noch da. Das heißt, das erste Mal ist schwierig. Ja? Das ist auch das zweite Mal schwierig. Aber je öfter wir das gemacht haben, je öfter wir da durchgegangen sind, desto stärker ist die Energie. Und irgendwann wird es unsere Gewohnheit. Irgendwann ist es eine völlig, es ist eben unsere natürliche Reaktion. Ach, warten. Ne? Ein, aus, ein, aus. Ne? Irgendwann kommt man dran und ist gut gelaunt, vielleicht sogar noch besser gelaunt als vorher. Ja? Ist ja schön, die Pause. Ne? Das ist ja gerade das, was wir wollen. Immer wieder mitten im Alltag zurückzukommen zu uns, unseren Körper zu spüren. Das Leben zu genießen. Die einfachen Dinge, die ständig zur Verfügung sind, wie zum Beispiel den Atem. Ja? Gut, und das ist also eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und das wäre jetzt also die Variante, das Thema Warten. Ja, und wie hilfreich das Ganze ist, habe ich ja mal erlebt, wie ich eben an einem lauen Sommerabend, ja, wie wir sie jetzt haben, ins Bett gegangen bin und im Nachbargarten war eine Party. Die Leute haben laut durcheinander geredet, haben gelacht und ich lag in meinem Bett und habe nicht einschlafen können. Aber ich war schon so weit, zumindest auf meinem Weg, dass ich mir gedacht habe, da muss es einen Weg geben. Das kann nicht sein, dass du jetzt hier oben einfach sauer fährst und nicht schlafen kannst oder einen Streit anfängst. Da muss es eine Möglichkeit geben. Ja, und dann habe ich so nachgedacht, naja, eigentlich haben sie ihren Spaß. Eigentlich gute Stimmung. Eigentlich sind sie auch nette Leute, ja, sind die Kinder von Nachbarn, ja, die machen das, haben es schon immer wieder gemacht, ja, nicht oft, aber vielleicht so einmal im Jahr, ne. Ja, mein, ist ja eigentlich schön, wenn sie eine Freude haben, ne. Und so bin ich Schritt für Schritt aus der Ablehnung herausgekommen, so nach dem Motto, ist ja schön, wenn die Kinder eine Freude haben, die haben Spaß, lachen, reden, ja. Die Ablehnung hat sich aufgelöst, der Atem wurde leicht und ruhig und im Bett ist es ja doch trotz alledem angenehm und weich. Ich bin eingeschlafen. Ja, so lebt sie es leichter. Ja? Und dieses Muster habe ich dann im EIAB schnell wiederholen können, da war mir das dann gleich klar, also ich schlafe normalerweise sehr schnell ein, deswegen habe ich auch im Mehrbettzimmer normal und schlafe tief und habe deswegen normal keine Probleme mit Schnarchern, weil ich schlafe zuerst ein. Aber im IIAB habe ich das vor ein oder vor zwei Jahren nicht geschafft. Also gut, ich liege in meinem Bett und dann schnarcht einer vor sich hin. Und gut, ich habe mir schon schnell gedacht, ja klar, Schwester Chang Kong sagt, du musst das Schnarchen als Schlaflied sehen. Und der Typ hat aber, ich sag mal, jeden vierten Atemzug so geklungen, als ob er keine Luft kriegt. Ja, so ganz fürchterlich geröchelt, so. Und dann wieder normal geatmet, ja. Und dann wieder, ich habe gedacht, Gott, was ist das für ein Schlaflied? Aber auf der anderen Seite, es ist mir schon schnell klar geworden, es ist der einzige Weg. Und wenn diese Schlaflied darin besteht, dass jeder vierte Atemzug so klingt, als ob der gute Mann erstickt, dann ist das Schlaflied halt so. Ja? Und mich wieder konzentriert drauf, ne? Ich liege ja angenehm und weich in meinem Bett. Der Atem fließt ein, aus. Das Schlaflied. Ja? Also auf der anderen Seite, ja? Und doch ist mein Atem da und ich liege angenehm. Und in dem Moment, wo ich aus der Ablehnung rauskomme, schlafe ich ein. Ja? Das heißt, es ist also definitiv einfach auch ja, eine erfolgreiche Strategie. Ja? Ich muss so sagen. Weil wir tun uns manchmal schwer damit, weil wir dann sagen, ja Gott, und immer muss ich nachgeben und soll ich mir jetzt alles gefallen lassen und so, ja. Na gut, man muss sich nicht alles gefallen lassen, man kann schon auch Kontra geben, aber entscheidend ist immer mit einem ruhigen und gelassenen Geist. Ohne Ablehnung. Ja. Dieses Hartwerden. Ja. Man kann in der Sache Nein sagen. Klar, natürlich, muss man immer wieder. Ja. Man muss sich überlegen, was man für richtig hält und gewisse Dinge ablehnen. Nein sagen, stehen bleiben, aber ruhig und gelassen. Ohne, wie war das in dem schönen Gedicht, was jetzt, glaube ich, ein- oder zweimal zitiert wurde, der Mensch ist nie unser Feind. Ja? Der ist nie unser Feind. Ja? Ruhig und gelassen. Und in der Sache kann es verschiedene Meinungen geben. Ja, das ist eine wichtige Strategie. Also das System ist, also die Methodik dahinter ist immer die, aus der Ablehnung rauskommen. Weil die Ablehnung ist es, die uns Schwierigkeiten macht. Es ist nicht der Lärm der Party, der uns nicht einschlafen lässt. Es ist nicht die Lautstärke des Schnarchens, das uns nicht einschlafen lässt. Sondern es ist die Ablehnung, die wir dagegen haben. Nur die ist es. Wenn wir aus der Ablehnung rauskommen, können wir schlafen. Vormachen tun uns die kleinen Kinder, die sich gar nichts dabei denken. Ja? Die haben es leichter. Die sind noch nicht so weit. Ja? Die haben die Ablehnung noch nicht erlebt. Die haben die noch nie entwickelt gehabt. Dann schlafen sie einfach. Im größten Tuwabu. Denken sich nichts und schlafen. Wir können es auch. Wir müssen nur aus der Ablehnung rauskommen. Ja, vielleicht noch ein interessanteres Beispiel. Wir noch ein bisschen inhaltlich drüber reden, ist also eine klassische Situation, die viele kennen, oder sagen wir so, ein typischer Aufreger ist ja auch der Straßenverkehr. Ne? Das ist ja auch so etwas, wo man sich ja leicht erregen kann, ärgern kann. Und eine typische Situation ist die, man fährt auf der Autobahn und überholt ein Auto, ja, mit mittlerem Tempo. Und dann kommt jemand von hinten mit hohem Tempo angeschossen. Ja, sehr schnell, sehr nah, vielleicht noch blinzeln und knapp auffahren. Ne? So. Und darauf kann man natürlich mit Ärger reagieren, oft mit Angst. Ne? Oft Ärger eben wegen der Angst. Ne? Das hängt ja sehr eng zusammen. Es ist ja ärgerlich, wenn man Angst empfindet, sag ich mal. Ne? So ist ja oft die Kette. Ja. Man kann sich ärgern. Aber es ist im Grunde genommen wieder so eine Situation. Es ist absolut sinnlos. Es gibt verschiedene Arten zu reagieren. Ja, und es ist jetzt aus buddhistischer Sicht nicht wichtig, wie man da jetzt reagiert. Ob man da jetzt einfach weiterfährt und ignoriert. Oder ob man Gas gibt. Oder ob man gleich rechts rüber geht. Oder später rechts rüber geht. Ja? Gut, bremsen ist vielleicht jetzt nicht so glücklich. Das könnte auch schlecht ausgehen. Aber es gibt verschiedenste Varianten. Nur eins ist immer wieder der Punkt. Ärgern ist völlig überflüssig. Ja? So, jetzt ist natürlich die Frage, wie vermeide ich das Ärgern? Und in vielen Situationen ist es hilfreich, oder im Grunde genommen ist es bei den schwierigen Situationen mit anderen Menschen, und das ist ja der Punkt, da ist jetzt ein anderer Mensch drinnen. Ja? Das ist jetzt nicht so, ich sag mal, es ist eine Beziehung zwischen einem und einem anderen Menschen. Und dann ist es ein Schlüssel, einfach zu schauen, versuchen zu verstehen den anderen. Was ist eigentlich los? Ja? Ich meine, sicherlich auf der ersten Ebene sagen wir, unverschämt, ja, rüpelhaft, frech, anmaßend oder so Dinge, ja. Aber ich würde sagen, das ist ein bisschen oberflächlich. Wenn wir tiefer gehen, ich meine, wir wissen es einerseits nicht genau, was los ist, klar. Aber wir können schon eines doch sehen, wenn wir ein bisschen tiefer schauen. Dieser Mensch, dem geht es nicht gut. Ja, der hat ein Problem. Ja? Ich meine, das kann sein, dass das was Äußerliches ist, dass das aus irgendeinem nachvollziehbaren Grund unglaublich eilig hat oder dass er selber dran schuld ist, dass er so eilig hat, oder dass er einfach nur so ein ungeduldiger Mensch ist, dass er es immer eilig hat, oder weiß der Geier was. Aber eins ist klar, dem geht's nicht gut. In diesem Augenblick an seinem Steuer, wo er drängelt. Das können wir mal pauschal annehmen. Er hat's eilig, er will vorbei und leidet darunter, dass er nicht vorbei kann. Ja. Das sind jetzt Gedanken, die muss man nicht unbedingt in dem Augenblick gleich alle haben. Ne? Das ist, wenn man so Situationen öfters erlebt, dann lohnt es sich auch einmal drüber nachzudenken. Ja? Und das ist so eher jetzt, was ich jetzt erzähle, was man dann einmal nachdenkt, um gewisse Typen von Situationen, die öfters vorkommen, anders zu verstehen. Ja, und dann kann man sehen, ja, der arme Kerl leidet. Da kann Mitgefühl entstehen. Dann haben wir gewonnen. Ja? Ich meine, wir können natürlich sagen, oh, der hat es doch nicht verdient, Mitgefühl. Ist doch egal, ob er es verdient hat. Was tut mir gut? Ärgern oder Mitgefühl haben? Ja? Also, da bin ich für gesunden Egoismus, um das mal deutlich zu sagen. Ich meine, Egoismus und Altruismus sind keine buddhistischen Begriffe, aber trotzdem, um es verständlich zu machen, ja? Wir sollen uns gut um uns kümmern. Also, wenn ich jetzt in der Situation Mitgefühl habe mit dem armen Drängler, der es so furchtbar eilig hat, und mir dann was überlege, wie zum Beispiel, also die Lücke fahre ich jetzt noch nicht rein, weil die ist so knapp zwischen den zwei Lastwagen, da habe ich keine Lust, da müsste ich bremsen, das muss auch nicht sein. Aber bei der nächsten Lücke fahre ich rein. Wunderbar. Habe ich was Gutes getan, habe keinen Ärger gehabt. Der fährt vorbei. Wo ist das Problem? Ja? Ist ganz wichtig, ein paar solche Typen wirklich durchzuspielen und zu erleben. Es ist wirklich wichtig. Weil ihr hört dann wieder, auf der Autobahn in Frankreich, das war kein Problem, aber in Deutschland, das war schrecklich. Habe ich jetzt gerade vor kurzem wieder gehört von Leuten, die lange Strecke von Plum Village heimgekommen sind. Ich denke mir, wieso habe ich so ein anderes Empfinden von deutschen Autobahnen? Ich fahre eigentlich ganz normale Strecken, ja? Großraum München, München, Frankfurt, München, Köln. Wieso empfinde ich das so anders? Ja? Ja. Das ist, wie man die Einstellung. Ja? Wenn man so ein paar Sachen, so ein paar Typen, die Autobahn hat ja den Vorteil, es sind ja immer die gleichen Typen, es sind ja nicht viele. Ja? Es sind ja nicht viele Situationen. Ja? Weil dadurch, dass die Kommunikation ja nicht so eng ist, man erlebt ja nur gewisse Dinge. Es gibt ein paar Typen und wenn man da eine klare, ruhige Einstellung hat, dann fließt man einfach durch den ganzen Verkehr durch und es gibt kein Problem. Ja, und dieses Prinzip ist jetzt an ein paar, habe ich an ein paar einfachen Beispielen erklärt. Und das ist auch im Grunde in gleicher Weise anwendbar auf die größeren Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten, die wir haben vielleicht in unserer Partnerschaft oder die Schwierigkeiten, die wir haben mit Nachbarn oder mit Arbeitskollegen. Im Grunde ist es dieselbe Methodik, wie wir zu einer anderen Sichtweise kommen können. Natürlich sind es oft schwierigere Situationen. Das kann uns auch längere Zeit kosten, einen neuen Weg zu finden, damit umzugehen. Aber es ist dasselbe Prinzip. Dafür sind es aber auch gewichtigere Themen und es lohnt sich, dran zu arbeiten. Ich möchte zum Abschluss noch, um den Bogen jetzt zu spannen, dass das eben nicht nur für kleine Aufreger gilt, sondern eben auch für ganz große Themen. Ich möchte noch eine interessante Geschichte erzählen, die vor vielleicht 10 Jahren ungefähr durch die Presse gegangen ist. Und es ging darum, um eine Frau, die als Kind im KZ war, das gab es auch, Also sie ist als kleines Kind ins KZ gekommen und auch als Kind wieder rausgekommen, befreit worden. Ja, und ist dann nach Amerika emigriert. Und die Geschichte spielt wohl so Mitte der 90er ungefähr. Also sie war dann schon recht alt, ja, und hat in Amerika gelebt. Und einer der KZ-Wärter wollte unbedingt stellvertretend für alle Insassen der KZ sich entschuldigen bei einer Person. Ja, das war so seine Idee. Und ist auf sie gekommen, hat irgendwie den Kontakt hergestellt. Sie wollte erst nicht den Kontakt haben, sie wollte das nicht, das Gespräch, hat aber dann doch zugestimmt. Und so kam es dann zu dem Gespräch. Der KZ-Wärter wollte mit einer Person, die damals im KZ war, stellvertretend für die anderen sprechen und sich entschuldigen für sein Verhalten. So, und zu dem Gespräch kam's. Wie es jetzt genau gelaufen ist, wissen wir nicht. Aber wir wissen, wie es ausgegangen ist. Wir wissen, dass die Frau im Verlauf des Gesprächs Verständnis entwickeln konnte für diesen Mann, der damals KZ-Wärter war, und ihm verzeihen konnte. So. Aber noch interessanter für uns ist jetzt, was sie nachher gesagt hat, was sie nachher empfunden hat. Und deswegen ist es durch die Presse gegangen. Sie hat es so formuliert, sie hat nach dem Gespräch gespürt, dass auf einmal eine riesige Last von ihr abgefallen ist. Sie sagt, sie hat sich erstmals nicht mehr als Opfer gefühlt. 60 Jahre danach. Nicht mehr als Opfer. Dann nicht mehr. Aber vorher schon. Ist interessant. Aber es ist eigentlich auch logisch. Ja, es ist eigentlich, wenn wir buddhistische Psychologie uns anschauen, völlig logisch. Solange sie in ihrer Opferhaltung drinnen bleibt, ich habe Unrecht erlitten, ja, und bleibe in der Ablehnung gegen die Täter, ist sie Opfer. Dieses Gefühl bleibt bestehen, ja, wird mehr oder minder genährt, das kommt darauf an, wie oft sie sich erinnert, und bleibt aber so bestehen. Und nur durch es gibt nur eine einzige Möglichkeit, das wirklich komplett abzuschütteln. Und das ist eben der Schritt des Verzeihens. Den hat sie gemacht. Und das hat sich für sie ganz toll ausgewirkt. Und sie fand es so toll, dass sie das eben auch aufgeschrieben hat. Deswegen wissen wir es. Es ist an die Presse gegangen. Eigentlich weltweit. Wir haben das in Deutschland in der Zeitung gehabt, in Amerika und in Israel. Also in Israel ist es nicht so gut angekommen. Viele sind bei der Meinung geblieben, das kann man nicht verzeihen. Okay, sei es drum. Für uns aber ist es eine sehr lehrreiche Geschichte, weil das ist genau das, worauf es ankommt. Wir denken immer, wir verzeihen nicht, warum. Die Person hat es nicht verdient, das kann man nicht verzeihen, sie hat nichts dafür getan, die muss erst noch das und das machen. Ja? In Wahrheit ist es aber so, dass wir uns befreien von einer Last, wenn wir verzeihen. Und das ist im Grunde jetzt nur auf ein ganz großes Problem angewendet, die gleiche Technik, die wir vorher bei ganz einfachen alltäglichen Dingen hatten, nämlich aus der Ablehnung rausgehen. Ja, das ist dieses Grundprinzip. Aus der Ablehnung rausgehen, Verständnis entwickeln, wieder weich werden, ne, loswerden und dann heilt es. Und das gilt von den kleinen bis zum großen Dingen. Ist dasselbe Prinzip. Und erst dann verschwindet es wieder. Vorher wird es immer eine Art Wunde sein, weil es bleibt dieses Muster, es bleibt eben vorher oder als Wunde oder als Narbe da und immer wieder werden uns Dinge daran erinnern. Menschen werden ähnlich aussehen, wie ein KZ-Wärter oder so, ja. Wir werden das Gesicht sehen und sofort, ja, die Erinnerung an die Zeit damals oder die Sprache löst es aus. Manche erzählen das, ne, die deutsche Sprache, allein der Klang der deutschen Sprache löst es aus, ja. Wenn sie emigriert waren, haben sie noch nur mehr Englisch gehört. Ne? Wenn sie dann Deutsch hören, erinnert sie das. Und es zeigt, dass die offene Wunde da ist. Und durchs Verzeihen löst sich's auf. Ja? Wird das Muster, ja, aufgelöst. Ich glaube, das ist ein gutes Wort. Ja, das ist also das eine Prinzip. Und diese Muster, sag ich mal, und diese alten Wunden sind alles Dinge, die eben ständig wieder unseren inneren Frieden stören. Wir können ja auch einfach sagen, es sind Störenfriede, die einfach in uns da sind und uns, wenn irgendwas sie anregt, irgendwas uns daran erinnert, peng, ist wieder das da. Was auch immer das ist. Wut, Zorn, Angst, Ärger, irgend so etwas, ne? Was damit verbunden ist. Und es ist sinnvoll, Zeit da rein zu investieren, solche Dinge loszuwerden, solche Dinge aufzulösen. Die Muster. Und dann werden wir eben auch weicher, werden wir ruhiger, gelassener und können leichter bei dieser, eben, und haben in der Meditation, in der Gehmeditation und so, eben weniger diese Störung, können uns mehr auf den Augenblick einlassen. Das sind alles Dinge, die uns rausreißen aus dem Augenblick. Und die müssen wir also auch teilweise konkret bearbeiten. Und das war jetzt mal der eine Typus, der mit das Thema Ablehnung. Ja? Also wo in uns Ablehnung ist gegen etwas in der Wirklichkeit und die Ablehnung uns rausreißt. Es gibt einen zweiten Typus, das ist der Typus, wo wir Verlangen haben, was uns rausreißt. Ja? Der ist nicht so spannend, da will ich jetzt nicht so viel Zeit investieren in den. Natürlich, eine wichtige Variante ist das Suchtverhalten. Es ist klar, also zum Beispiel, wenn man jetzt noch irgendetwas Süchtiges, zum Beispiel Zigaretten, ja klar, da wird es gewisse Schlüsselreize geben. Ein Teil natürlich bei der Sucht ist immer auch von innen heraus, vom Körper eigentlich. Der Körper signalisiert, oh, ich brauche wieder was, ja. Und es wird aber auch Schlüsselreize von außen geben, Situationen, in denen man immer raucht, in denen man die Gewohnheit hat zu rauchen und die dann immer wieder dann das Verlangen präsentiert, ach, ich brauche jetzt was. Ja? Ja, ist auch ein Störenfried. Ja? Ist ein Störenfried und ist im Grunde auch ein Gewohnheitsmuster. Es ist nur ein Gewohnheitsmuster. Es ist eigentlich von der Natur aus das Gleiche, was wir bei der Ablehnung gesprochen haben. Es ist ein Muster, gewisse Reize entstehen und wir reagieren damit, indem wir das Suchtmittel hervorgreifen und in Betrieb nehmen. Ja? Und wenn wir uns das abgewöhnen wollen, ist halt die Voraussetzung, das Entwickeln von einer gewissen Achtsamkeit, dass wir eben diese Augenblicke immer erkennen. Ja, jetzt ist die Lust da, jetzt ist der Wunsch da und das müssen wir abfangen. Und an dieser Stelle wach werden, hellwach werden. Oh, jetzt ist es. Ja? Jetzt bin ich gefordert. Da muss ich durch. Das geht schon wieder weg, aber jetzt darf ich nicht nachgeben, weil wenn ich nachgebe, bin ich ja wieder im alten Muster, stärke wieder das alte Muster. Wenn ich es schaffe, zu sagen, oh, jetzt ist es und ja, jetzt tue ich atme ein, ich atme aus, irgendetwas, ne, eine Zeit lang Pause machen, ja. Viele bilden sich auch ein, das Rauchen gibt ihnen die Chance zu einer Pause. Ja, da muss ich halt eine andere Pause machen, natürlich nicht bei den Rauchern, sondern an einer anderen Stelle eine Pause machen, Pseudorauchpause, Atempause, einatmen, ausatmen. Das vergeht ja auch wieder, ne? Ja, ein. Und wenn es vergangen ist, ja, alles gut. Geht's wieder weiter. Und dann war das ein Übungsschritt in ein neues Muster rauskommen. Ne? Das Schwierige ist, dass wir halt das oft schaffen müssen. Ne? Das ist halt das Schwierige. Ja? Es reicht nicht einmal. Ne? Wir brauchen schon, je nachdem, wie stark dieses Gewohnheitsmuster ist, brauchen wir natürlich eine gewisse Anzahl Situationen, wo wir das spüren und uns einbremsen können. Und das kann natürlich dauern. Aber im Grunde ist es der Weg. Es ist der einzige Weg. Man sagt oft Wille, sicher Wille, klar, aber Wille, es braucht auch die Achtsamkeit, dass wir den Augenblick mitkriegen. Die Gefahr erkennen. Und gut auf uns aufpassen. Und so ist es eigentlich mit allem Verlangen. Es gibt sicher auch anderes Verlangen jetzt. Ja, aber da will ich jetzt keine Zeit mit verlieren, weil es ist einfach so, auf unserem Weg, wenn wir immer wieder praktizieren, wenn wir immer wieder Sitzmeditation machen, wenn wir Gehmeditation machen, wenn wir Freude dabei empfinden, dann verblassen sowieso alle anderen Dinge. Die verblassen sowieso. Da brauchen wir also nicht so sehr sich Gedanken drüber machen. Ja? Außer, ich würde jetzt sagen, außer halt, sagen wir mal, solche Suchtverhalten. Darum habe ich das erwähnt. Ja, und zu guter Letzt möchte ich noch ein spannendes Sonderthema ansprechen, was mit dem inneren Frieden zu tun hat. Was ist das grundlegendste Problem des Menschen? Die tiefsitzendste Angst. Es ist die Angst vor dem Tod. Ja, das ist die Mutter aller Ängste, aller negativen Reaktionen, aller Ablehnungen. Das ist das größte Ding und Problem. Und das wird geboren aus der Ich-Vorstellung, ne? Aus der Vorstellung, dass es hier ein Ich gibt, was zu verteidigen ist, geschützt werden muss und so weiter und so fort. Ja, und es gibt da verschiedene Ansätze, wie man damit umgehen kann. Ich möchte jetzt von anderen Ansätzen nicht viel sagen, nur einen besonderen Aspekt dabei erwähnen, auf den man aufpassen muss. Und das ist einfach der. Diese Ich-Vorstellung ist, wie ich nenne es ja Ich-Vorstellung, weil es eine Vorstellung ist. Es ist auch nur eine Vorstellung. Einerseits, es ist eine Vorstellung. Andererseits, Vorstellungen können sehr stark und mächtig sein. Ja, wer zum Beispiel die Vorstellung hat, dass eine Spinne furchtbar grauslich ist, ja, dem kannst du 100-mal sagen, dass das nur eine Vorstellung ist. Er wird trotzdem jedes Mal vor Angst erschauern und fliehen vor einer Spinne. Ja, die Vorstellung ist einfach stark. Und einfach, ich sage mal so, wie manche sagen flapsig, ja, drop your ego, lass dein Ego los, ja, so wie lass deine Spinnenangst los. So geht es nicht, ne? So geht es nicht. Wir müssen tiefer schauen, was das ist, und dann verstehen wir, wie man damit umgehen kann. Es ist also eine Vorstellung. Gut. Und eine Vorstellung ist etwas Ähnliches wie eine Gewohnheit. Das ist eigentlich kein wirklicher Unterschied. Das sind Dinge, die in unserem Geist sind und jedes Mal genährt werden, wenn wir sie sozusagen verwenden, ja, bestärken, ne? So wie wir das vorhin hatten bei den Ärgermustern. Ne? Jedes Mal, wenn ich mich ärgere über Warten, ja, wird sozusagen dieses Muster stärker. Jedes Mal, wenn ich mich ärgere über einen Hundedreck, jedes Mal, wenn ich Angst habe vor einem schnell auf mich zukommenden Auto, wird es stärker. Ja? Jedes Mal, wenn ich mir denke, naja, der kann schon bremsen, gell? Ja? Und der fährt nicht hinten rein, ist das andere Muster stärker. Es ist nicht schlimm, es passiert ja nichts. Ja? Ist das andere Muster stärker. Also diese Muster werden gestärkt jedes Mal, wenn sie durchlaufen werden. Und so ist es mit dieser Ich-Vorstellung auch. Die Ich-Vorstellung wird genährt jedes Mal, wenn sie in unserem Denken verwendet wird. Das ist sehr wichtig zu wissen und zu verstehen. Wann wird sie genährt? Jedes Mal, wenn ich eine Vorliebe oder eine Abneigung auslebe, wird die Ich-Vorstellung gestärkt. Also, was weiß ich, wenn ich mich zum Beispiel daran stoße, dass ein weichgekochtes Ei nicht weichgekocht ist, zum Beispiel, ja? Ja, wie kann man das nur machen, ja? Ja? Stärke ich diese Vorstellung, ich, ja, mag weichgekochte Eier. Ja? Stärkt die Vorstellung, ja, da ist ein Ich, was sich differenziert, ja, zu einem Individuum durch diese Vorstellung, ja, das will weichgekochte Frühstückseier. oder sonstige Vorlieben. Ja, ich hab's gerne, wenn es warm ist. Oder ich hasse es, wenn es warm ist und so. Ne? Und wenn man die Kinder erlebt, wie sie, das ist also ein Fluch unserer individualisierten Gesellschaft, ja. Und wenn man die Jugendlichen, also ich sage immer Kinder, weil meine Kinder schon jugendlich sind, aber ist jetzt vielleicht verwirrend, wenn man Jugendliche oder junge Erwachsene erlebt, bei der Individualisierung, ja, da wird unheimlich Zeit investiert in diese Vorstellung, in so Gespräche wie, was endgeil ist und was scheiße ist. Ja? Warum eigentlich? Da wird eine Ich-Vorstellung aufgebaut. Ein Ich. Ich bin so. Ich finde das toll. Und das ist scheiße. Ja? So, und dann werden alle Menschen einsortiert. Ne? Die sind natürlich jetzt auch nichts, weil die haben ja, die finden das ja toll und ich habe ja gesagt, das ist scheiße. Ja? Und die anderen haben ähnliche Vorstellungen. Ah, ist toll. Ne? Ja? Und so wird dann gruppiert und sortiert. Ja? Und wir neigen dazu, diese Ich-Vorstellung zu kultivieren, ein ganzes Leben lang. Ja, ich bin so. Ne? Im Grunde auch, wenn wir unseren Stil finden bei der Kleidung, das ist sehr subtil. Ja, wir kultivieren eine Ich-Vorstellung. Ja, ich bin so. Wir haben uns unsere Vorstellung, ja eben, wie wir sind, wie wir wollen, dass die anderen uns wahrnehmen. Und da kultivieren wir eine Ich-Vorstellung. Und es ist wichtig, diese Kleinigkeiten auch zu sehen. Nicht nur das, nicht nur die groben Dinge, sondern auch die kleinen Dinge. Da kultivieren wir die Ich-Vorstellung. Es geht nicht wirklich um Egoismus und Altruismus, es geht um solche Dinge. Ja, und da kultivieren wir das immer. Unsere Individualität. Ja, ich bin so. Und nicht so. Nein, um Gottes Willen. Ja, doch nicht so. Ja? Okay. Und das ist eigentlich die Basis von dieser Ich-Vorstellung. Ja? Und das macht uns die Schwierigkeiten. Dass wir dann Änderungen in uns nicht ertragen können, wenn wir älter werden. Ja? Sehen wir, dass wir älter werden, ja? Ja, wenn wir uns so darauf fixiert haben, dass wir so sportlich sind, ja, dann ist das einfach ein Problem. Ja, es ist ein Problem. Es hilft nichts, gell? Ja, und so, ja. Da gibt es viele Varianten. Gut, also das ist sozusagen die Falle und die Schwierigkeit. Jedes Mal, wenn wir so etwas Ich-Bezogenes denken, nähren wir die Ich-Vorstellung. Und wenn wir unser Ich loswerden wollen oder unser Ich bekämpfen, dann lernen wir es auch. Das wollte ich nur auch sagen, ja. Das ist der Trick. Ein wichtiger Trick, das zu verstehen. So geht es nicht. Wir machen was ganz anderes in unserer Schule. Das läuft so nebenbei und so locker und leicht, dass einer das nie gescheit erklärt, gell. Aber es ist so. Wir machen das. Wir haben die 5 Achtsamkeitsübungen. Die 5 Achtsamkeitsübungen. Ja, werden Werte vorgegeben, nach denen wir unser Leben ausrichten wollen, sollen oder dann auch wollen, wenn wir sie angenommen haben. Ja? Und egal, welche der 5 Achtsamkeitsübungen wir uns anschauen, sie führen unser Denken weg von dem ich-bezogenen Denken. Ja? Wie bin ich, was will ich nicht? Führen uns weg, raus aus diesem kleinen Ich in das größere Ganze. Und geben uns vor, die erste Achtsamkeitsübung, dass wir uns Gedanken machen, wie wir Leben schützen können. Wie wir Großzügigkeit üben können. Ja? Verantwortungsvoller Umgang mit Sexualität. Liebevolles Sprechen, tiefes Zuhören und verantwortungsvoller Umgang mit Konsumgütern. Das sind alles Themen, wo wir rausgehen aus diesem kleinen Ich und uns Gedanken machen, was kann ich tun in der Welt? Ja? Was kann ich machen? Gebiete, in denen wir aufgefordert werden, uns Gedanken zu machen, etwas Positives zu tun, die Welt zu bereichern. Mit dem, was wir halt gerade können, das muss nicht viel sein. Aber wichtig ist jetzt für unser Thema hier, dass wir überhaupt so rumdenken, dass das unser Denken bestimmt. Was kann ich tun? Ja? So ist die Lage, so ist die Situation, so ist die Welt. Was kann ich tun? Dann tun wir etwas. Wenn es was Kleines ist, was Kleines. Wenn es was Großes ist, was Großes. Und was Mittleres ist, was Mittleres. Ja? Ja. Und dann haben wir ein ganz anderes Denken. Dann denken wir eben nicht, ja? Dann geben wir nicht die Nahrung dieser Ich-Vorstellung. dann gehen wir aufs Größere. Das Größere ist jetzt eine Beziehung mit einem Menschen, ja, eine Paarbeziehung, eine Partnerschaft oder eine Freundschaft. Wir denken mehr an die Familie, wir denken mehr an die Nachbarschaft, an die Arbeitskollegen oder an die Gesellschaft. Ja? Da richten wir unser Denken drauf aus. Ja, und wir werden viel finden, was wir machen können. Wir werden Dinge finden, die wir nicht machen können. Das ist auch nicht schlimm. Dann machen wir etwas anderes. Und kommen raus aus dieser Negativschleife, aus diesen anderen unheilsamen Dingen, kommen wir einfach raus. Und überbleibt, und es ist auch etwas, und das tun wir, natürlich könnte man sagen, das tun wir, ja, wir sind so groß, es ist altruistisch für die Welt, ja, aber es ist nicht wahr, es ist nicht wahr, es ist gut für uns, genauso. Es ist genauso gut für uns. Ja, es ist, ich meine, es ist sowieso ein Fehler, einen Unterschied zu machen, ich und du. Ne? Es ist gut für alle. Weil, wenn ich mein Denken ausrichte nach den 5 Achtsamkeitsübungen und weniger Kreis um das eigene Ich, was bleibt dann über für ein Gefühl? Es bleibt ein Gefühl des Friedens, der Sicherheit und der Ruhe über. Einfach weil ich es aufgebe, mir Sorgen zu machen. Ja? Es entsteht das Gefühl, ja, ich kann leben, es funktioniert mein Leben, mir geht es ja eigentlich ganz gut. Und ich engagiere mich dafür und dafür und dafür. Ist doch besser, als wenn ich da sitze und mir nur Gedanken mache, was passieren könnte und wie ich das abwehre. Ja? In so eine Schleife kann man auch kommen. Ne? Es gibt steinreiche Menschen, die panische Angststörung haben in Richtung Armut, in Richtung, dass sie ihr Geld verlieren, dass sie oder ihr Leben verlieren, Gesundheit verlieren. Da kann man reinkommen, wirklich in krankhafte Tiefen. Gerade dann, wenn man viel Zeit hat. Ne? Und es gibt steinreiche Leute, die genau in diese Falle getappt sind. Und dann kann man eigentlich das Leben fast schon, ja, eine Katastrophe. Ja, es ist eigentlich eine psychische Krankheit. So weit kann sich das auswachsen. Ja? Man kann da also ganz tief rein. Ja, und wir gehen einfach raus. Ja, wir gehen raus aus diesem ständigen Kreisen um das eigene Ich. Und machen uns Gedanken, schauen raus auf die Welt, machen uns Gedanken, wie können wir unsere Werte, in unserer Tradition vor allem die 5 Achtsamkeitsübungen, wie können wir unsere Werte fördern, wie können wir was Positives leisten, dass diese Werte sich besser manifestieren. Hier, da wo ich bin. Ja, das ist unser Weg. Das ist unser Weg, das Ich zu überwinden, ohne dran zu denken. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch Anregung gegeben, was man alles tun kann, um mehr Frieden zu erfahren, um ruhiger und gelassener durch den Alltag zu gehen. Es ist ein langer Weg, gibt viel, aber das Schöne ist, wenn man mal drauf ist und nur kleine Erfolge hat, dann ist es schon getan, weil dann ist man auf dem Weg. Man weiß, es funktioniert. Es ist besser geworden. Und dann geht man einfach immer weiter. Man schaut nicht, was noch fehlt. Man geht einen Schritt nach dem anderen. Immer weiter. Und das Leben wird friedlicher und freudvoller.